Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Matthias, welche Lüge knöpfen wir uns denn heute vor?
Na, ich sag mal so, eine, die alle kennen und mindestens ebenso viele glauben.
Ja, dann wird's Zeit, sie zu beerdigen.
Oder in diesem Falle vielleicht zu sezieren. Und das verbinden wir mit einem ausdrücklichen Dank an die Zeit, die mit einem Artikel geholfen hat, die Wahrheit in dieser Geschichte ans Licht zu bringen.
Titel des heutigen Podcasts: Die große Currywurst-Verschwörung.
Matthias, bevor wir anfangen, möchte ich doch eine Warnung aussprechen, denn diese Folge heute, die könnte tatsächlich Freundschaften kosten.
Definitiv. Und diesmal eben nicht wegen Politik, Religion oder Fußball, wo man sich sehr, sehr schnell in die Haare bekommt, sondern wegen einer Wurst und wo sie erfunden wurde. Darum wird's gehen.
Ja, einer Wurst, die geschnitten wird oder nicht, mit Darm oder ohne, mit Pommes und Schranke oder, Gott bewahre, mit einem schnöden Brötchen.
Und genau da sind wir mitten im Thema. Willkommen bei Fake History. Heute geht es um ein deutsches Heiligtum.
Das kann man so sagen, ja.
Um kollektive Erinnerung, um Lokalpatriotismus und um die Frage, ob uns jahrzehntelang jemand mit Curry-Ketchup angeschmiert hat.
Also wenn man Leute auf der Straße fragt, wo kommt eigentlich die Currywurst her, dann kommt die Antwort ja meist ohne jedes Nachdenken.
Berlin, Berlin.
Wir gehen nach Berlin für die Currywurst. Aber die Geschichte, Helmut, geht ganz anders. Die lautet, am 4. September 1949 war gerade wenig los in Hertha Heuvers Bratwurstbude an der Ecke Kant-Kaiser-Friedrich-Straße hier in Berlin-Charlottenburg. Sie experimentierte mit verschiedenen Zutaten wie Tomatenmark, Currypulver und Wustersoße. So habe ich es mir aufgeschrieben. Mhm. Und andere Quellen sprechen aber davon, dass schlichtweg womöglich der Senf ausgegangen war und Heuver deswegen an einem verregneten Sonntag eben nach einer neuen Soße für ihre Bratwürste suchte. Das war jetzt vielleicht ein genialer Einfall aus Langeweile oder eine Notlösung. Jedenfalls die Currywurstsoße war geboren und schaffte es später als deutscher Exportschlager zu weltweitem Ruhm. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, ist ja auch eine schöne Geschichte eigentlich, ne? Mit perfekten Zutaten. Also Regen, schlechte Laune, bisschen Improvisation und fertig ist der Mythos. Eine Frau im Nachkriegselend, die ein bisschen Langeweile hat, über genügend Kreativität verfügt und zack, haben wir direkt nach dem Krieg unser Nationalgericht.
Das klingt wie der Dreiklang des Rock'n'Roll. Drei Akkorde, ein Probenkeller und danach Weltkarriere.
Ja, nur je länger man hinguckt, desto mehr muss man erkennen, dass diese Geschichte zwar ganz schön ist, aber auffällig schlecht belegt.
Zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, das mit dem Wetter. Angeblich soll sie ja an einem verregneten Tag angefangen haben, die Geschichte mit Tomatenmark, Currypulver und Wustersoße zu experimentieren.
Ja, und dann kommt irgendein genauer Mensch auf die Idee, mal beim Wetterdienst anzurufen. Und da erfährt man, an diesem 4. September 1949 war es pulvertrocken, es herrschten 22 Grad, also eher Spätsommer, Biergartenwetter, nichts verregnet.
Ja, das heißt also, es gab keine Langeweile, keine Tristesse, kein Ach, Helmut, komm, ich misch mal Gewürze aus dem Kolonialwarenladen zusammen.
Also die Sache mit Berlin ist mindestens wackelig. Das führt uns zu Möglichkeit 2 und da landen wir schnell in Hamburg. Da spielt die zweite große Currywurst-Erzählung. Uwe Timm, der Schriftsteller, hat ja mit seinem Buch Die Entdeckung der Currywurst die Urheberschaft für Hamburg beansprucht. Da soll also Tims Protagonistin Lena Brücker an ihrem kleinen Imbiss auf dem Großneumarkt in Hamburg Currywürste verkauft haben. Es hat nur einen kleineren Haken. Lena Brücker ist eben nur der fiktive Charakter einer Novelle. Das hat Hamburg aber nicht davon abgehalten, ihr im Jahr 2003 eine Gedenktafel auf dem Großneumarkt aufzustellen. Der Buchautor Tim, der führt als Beweis an, er selbst habe die Wurst in Hamburg bereits als Kind gegessen. Und zwar im Jahr 1947.
Der von dir erwähnte Autor Uwe Timm baut eine Geschichte und am Ende soll sie sich als eine wahre Geschichte entpuppen, aber sie war eigentlich erfunden.
In Wirklichkeit geht's in Uwe Timms Buch nicht um die Wurst, sondern um das Schicksal von Lena Brücker. Das war eine Frau, die sich in den Wirren der Nachkriegsjahre emanzipiert hat. Erinnert sich der Ich-Erzähler richtig, dann hat er am Stand von Frau Brücker, also der alten Imbissbudenbesitzerin, der er jährlich einen Besuch abstattet, als kleiner Junge die erste Currywurst seines Lebens gegessen. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als er sie darauf ansprechen will, ist Frau Brückers Imbissbude aber verschwunden. Ihre Ehe ist ein einziger Trümmerhaufen, genau wie die Hansestadt Hamburg, in der sie wohnt. Der Mann findet die Frau später im Altersheim wieder. Sie ist schon halb erblindet, aber immer noch voller Leben. Und um ihre Einsamkeit zu bekämpfen, schlägt die alte Dame jetzt vor, ihm davon zu berichten, wie sie die Currywurst erfunden habe.
Ja, du siehst, ein Schriftsteller baut einen großartigen Text, baut eine tolle Geschichte ein, emotional, klug, verdichtet dieses atmosphärisch. Aber es ist eben nicht Wirklichkeit. Es ist ausgedacht. Es ist Fiktion. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, der Zauberberg von Thomas Mann ist der Beweis, dass Tuberkulose-Hotels Zauberkraft besitzen.
Tja, wohl wahr. Aber Hamburg hält eisern an dieser Version fest. Wahrscheinlich auch, weil sie gut ins Selbstbild passt. Ne? Hafen, Weltoffenheit, Gewürzhandel. Und nach dem Krieg war Hamburg unter der Besatzung der Briten, die ja zum indischen Curry eine gute koloniale Verbindung hatten, dann doch eine ganz gute Adresse. Ne?
Und offenbar hat niemand gehört in Hamburg, dass ausgerechnet das Ruhrgebiet hier mal schneller war als die Nordlichter.
Zumal die Entdeckung ein reiner Zufall war. Aber dieser Zufall zwingt uns jetzt, die Geschichte der deutschen Küche neu zu schreiben, mindestens neu zu erzählen.
Und wir machen mal hier einen kleinen Schnitt. Stell dir vor, Helmut, folgende Szene. Duisburg-Marxloh. Du stehst vor einem kleinen Imbiss, helle, weiße Klinkersteine, unter der Dachrinne ein riesiges Firmenschild in roter Schrift und darauf steht Peter Poms, Pustettenstube. Bei Peter Pom schmeckt's immer.
Pusteten?
Pusteten sind kleine, habe ich natürlich nachgeguckt, sehr weiche, würzige Fleischbällchen in einer speziellen Tomaten-Currysoße. Eine Spezialität dieses Ladens. Und links über der Tür steht, kannst du wirklich noch sehen, eingerahmt von einem Lorbeerkranz. Und jetzt kommt's, Currywurst seit 1936. Punkt.
Und das ist eben kein Marketing-Gag. Das ist seit 2025 offiziell bestätigt. An dieser Imbissbude hängt jetzt sogar eine goldene Plakette und darauf steht, Peter Hildebrand alias Peter Pom hat im Jahr 1936 in Duisburg die Currywurst erfunden. Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link hat es sich nicht nehmen lassen, sie persönlich anzuschrauben.
So, Freunde. Damit ist es amtlich. Die Currywurst, der Kultschlager deutscher Pommesbuden, wurde vor fast 90 Jahren in Duisburg erfunden. Und deswegen gilt der 22. September seitdem als der Tag der Currywurst. Er ist der Geburtstag von Peter Hildebrand.
1936, also die Zahlen muss man dann erstmal sacken lassen.
Ja, aber nicht wegen der Schärfe, sondern wegen der Konsequenzen.
Ja, weil das ja jetzt plötzlich alles nicht mehr so richtig passt, ne? Also nicht zur Nachkriegserzählung und nicht zur Improvisationslegende aus Berlin. zu beiden Mythen weder aus Berlin noch aus Hamburg.
Denn Peter Johann Hildebrand, also genannt Peter Pomm, der war kein Marketinggenie, kein Patentjäger, kein Mythenerzähler, kein Schriftsteller. Und, um offen zu sein, er kannte auch Uwe Timm nicht.
Peter Pomm war Metzger, er war Geschäftsmann, er war Fleischkenner, wenn es sowas gibt. Einer, der Fleischbällchen machte und Würste.
Und er irgendwie dachte, da geht noch was.
Der denkt, was mit der Pustettensoße funktioniert, das müsste doch auch mit einer Wurst funktionieren.
Helmut, und jetzt kommt für diese Geschichte der ganz entscheidende Punkt. Es gibt Belege, Bestellungen, Dokumente. Currypulver englischer Art, original aus dem Jahr 1936. Vorhanden, Punkt, vorzeigbar, Punkt.
Ja, das ist also kein... Das hat mir mal irgendwie jemand erzählt. Das ist jetzt wirklich Papierdokument, amtlich vergilbt, aber ehrlich, ne?
Und dann kommt der Krieg. Und plötzlich versteht man, warum diese Geschichte so lange verschwunden war. Warum wir sie heute erzählen.
Ja, Peter Pomm war nämlich Niederländer. Er überzog Würste mit Tomatensoße, er würzte sie mit Curry. Britische Gewürze aus Indien. Das Gericht war scharf, günstig, beliebt und das Wichtigste natürlich, es war lecker.
Aber es war eben auch politisch hochproblematisch.
Weil die Nazis das natürlich überhaupt nicht mochten. Der Niederländer Peter Hildebrand bekam Geschäftsverbot. Er kam sogar in Haft. Ein Gericht mit britisch-indischen Gewürzen war ideologisch vollkommen unerwünscht.
Und was passiert? In der Folge, die Currywurst verschwindet somit vom öffentlichen Speiseplan.
Ja, aber so richtig wirklich weg ist sie nicht. Sie wartet gewissermaßen, bis die braune Soße verschwunden ist.
Und nach dem Krieg taucht sie wieder auf. Sondern da, wo deutsche Geschichte zuverlässig überlebt, an der Bude.
Zwischen Friteuse, Bockwurst und Männern, die... Chef, mach scharf, sagen, als wäre das schon vielleicht auch eine politische Haltung.
Und genau hier wird's interessant. Denn wenn die Currywurst wirklich 1936 erfunden wurde, dann bedeutet das, die Nazis kannten die Currywurst.
Das allein ist ja schon ein Satz, bei dem Historiker spontan Schnappatmung kriegen, oder?
Ja, man muss sich das vorstellen. Deutschland 1936. Olympische Spiele hier in Berlin. Goebbels lässt von Riefenstahl alles filmen. Hitler öffnet Autobahnen. Und irgendwo in Duisburg-Marxloh steht ein Niederländer und kippt indische Gewürze auf die geschnittene Bratwurst.
Während die Reichsernährungsbehörde vermutlich noch diskutiert, ob Paprika nicht schon... Anführungsstriche undeutsch Abführung ist und vom Speisezettel eigentlich verbannt werden sollte.
Ja, die Nazis, das wissen wir aus der Geschichte, aus vielen Quellen, hatten eigentlich ein eher kompliziertes Verhältnis zum Essen. Nach außen inszenierte man bodenständig deutsche Küche.
Das heißt, Sauerkraut, Eintopf,
Sauerbraten, Kohl, Wurst und so weiter. Alles kräftig, alles deutsch. Alles möglichst ohne französischen oder indischen Schnickschnack.
Ja, aber gleichzeitig war die nationalsozialistische Führung ja komplett besessen von Ernährungsideologen. Also Vollkornwaren, Kräuterkunde, Rohkost, die haben Nichtraucherkampagnen gemacht. Die hätten heute wahrscheinlich einen Podcast über Darmflora.
Du meinst wahrscheinlich wegen der Fame oder allen voran der braune Adolf Hitler selbst. Ein Mann, der Millionen in den Krieg schickte, diskutierte übrigens stundenlang gerne über Haferschleim.
Ja, er war wohl tatsächlich Vegetarier oder aß zumindest oft vegetarisch. Nicht ganz konsequent, aber phasenweise durchaus. Gemüsesuppen, Kartoffelpüree, Reis, Fruchtsäfte. Also praktisch Kantinenessen mit Weltkriegsfantasien.
Ja, es gibt wirklich Quellen, die belastbar sind, dass Gäste am Berghof minutenlang höflich an Karotten kauen mussten, während Hitler Monologe über Tierethik hielt und sein Schäferhund Kohlrabi essen musste.
Und irgendwo gleichzeitig sitzt Peter Pomm in Marxloh und denkt, was dieser Wurst fehlt, ist eindeutig Currypulver.
Das Problem war nur, 1936, Curry war damals eben nicht so irgendein Gewürz, was man mal eben kaufen konnte.
So, jetzt muss ich mal eben den Schlaumeier raushängen lassen. Ich bin gut vorbereitend und lese mal vor, aus was Curry alles besteht. Also, die klassischen Bestandteile sind Kurkuma, das sorgt für die typisch gelbe Farbe, Chili, Koriander, Kreuzkümmel, Bockshornklee, Senfkörner und schwarzer Pfeffer. Dann können außerdem noch Gewürznelken oder Fenchelsamen, Ingwer, Muskatblüte oder Zimt dazukommen, je nach Geschmack. Aber für diese Curry-Mischung werden die getrockneten Gewürze dann gemahlen und zerstoßen.
Das ist ja fast Gewürzpoesie, wenn man dir zuhört.
Lecker.
Diese wunderbaren Begriffe von denen, die wir kaum benutzen. Aber Curry steht natürlich für das britische Empire, für Indien, für den Kolonialhandel, für die Überseehäfen. Also exakt die Art von internationalem Einfluss, den die Nazis öffentlich verachteten, aber heimlich trotzdem konsumierten.
Ja, man darf auch nicht vergessen, 1936 war das Verhältnis zu den Niederlanden noch einigermaßen normal, also angespannt vielleicht, aber die Holländer waren noch kein Feindbild.
Ja, und klar, die Grenze war wirtschaftlich wichtig und sie war vor allem offen. Im Ruhrgebiet, liegt er direkt an der niederländischen Grenze, arbeiteten Niederländer, deutsche Händler, Schiffer, Bergleute, alle diese Leute kamen zusammen und Duisburg war Hafenstadt, der größte Binnenhafen Europas bis heute. Und das bedeutet Industrie, Kohle, Stahl, Handel und eben auch Gewürze.
Heute hat Marxloh ja einen etwas angeschlagenen Ruf, aber damals war das kein Problemviertel. Das war ein knallharter Arbeiterstadtteil, voller Kneipen, Metzgereien, Malochern, die nachts um drei noch was zwischen die Zähne haben wollten.
Und damit ist Duisburg-Marxloh der ideale Ort für die Erfindung der Currywurst.
Ja, aber dann kommt 1940... Die Wehrmacht marschiert in die Niederlande ein.
Ja, und mit dieser Moment, in dieser Sekunde wird aus dem niederländischen Metzger plötzlich ein politisches Problem.
Man muss sich mal die Absurdität vorstellen. Also da verkauft einer eine beliebte Wurst mit internationaler Gewürzsoße und plötzlich wird daraus fast schon irgendeine staatsgefährdende Kulinarik.
Ich glaube, man muss sagen, weil Curry eben nicht nach Blut und Boden schmeckt.
Sondern eher so nach Hafen, Handel und vielleicht weiter Welt.
Und genau das war das, was die Nazis nicht mochten. Diese ganze Ideologie funktionierte nur, wenn man so tat, als hätte Deutschland irgendwann aufgehört, mit anderen Ländern in Kontakt zu stehen.
Was natürlich schwierig ist, wenn man gleichzeitig Kaffee trinkt, Bananen importiert und im Hafen von Duisburg Gewürze aus aller Welt ankommen.
Ja, Historiker haben mal nachgeforscht. Es gibt keine Belege dafür, dass Hitler jemals eine Currywurst gegessen hat.
Wobei ich die Vorstellung irgendwie nicht unwitzig finde, dass irgendein völlig überforderter Koch im Berghof sagt, mein Führer, heute etwas ganz Neues.
Ja, eine Bratwurst mit exotischer Soße.
Und Hitler antwortet dann vermutlich, ist das Deutsch?
Mein Führer nicht im geringsten.
Ausgezeichnet.
Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Currywurst genau wegen dieser Mischung aus ausländischen Einflüssen nicht ins ideologische Bild der Nazis passte.
Ja, und vermutlich verschwand sie genau deshalb aus der offiziellen Geschichte. Wie gesagt, nicht komplett, aber doch so weit, dass später andere Städte den Ruhm einsammeln konnten, Berlin und Hamburg.
Ja, jetzt kommen wir wieder in den Anfang zurück. Berlin bekam die Nachkriegsgeschichte, Hamburg bekam die Literatur und Duisburg bekam, wenn wir offen sind, jahrzehntelang nichts.
Naja, also als Ruhrpottler muss ich schon sagen, immerhin Pommes, immerhin Imbisswagen, in Mittagspausen, in Stadien zwischen Schichtende und Feierabendbier, Pommes.
Ja. Und jetzt sitzen Historiker mit oder ohne Pommes vor vergilbten Dokumenten und müssen erklären, dass Deutschlands berühmteste Imbisswurst womöglich von einem niederländischen Metzger mit britisch-indischen Gewürzen im Ruhrgebiet der NS-Zeit erfunden wurde.
Ja, das ist wirklich schon keine normale Geschichte mehr, sondern eine ziemlich bekloppte.
Ja, vermutlich ist eben die Currywurst das deutscheste aller Schnellgerichte. Berühmt geworden, bevor irgendjemand wusste, was Fast Food eigentlich ist.
Ja, wir erinnern uns doch alle noch an Schimanski, oder? Der prügelte sich im Tatort da ab irgendwie Anfang der 80er Jahre durch Duisburg. Und zwischendurch pfiff er sich mit dem Kollegen Tanner immer mal wieder an der Imbissbude eine Currywurst rein.
Kein Filmgag. Er hat sie wirklich dort in Marxloh gegessen. Echt? Ein Autogramm im Laden von Peter Pomm belegt das bis heute.
Ah, also im Stadtteil Ruhrort gibt's inzwischen ja sogar so eine Chimie-Tour. Da kann man die Drehorte besichtigen. 27 Euro pro Nase und
die Currywurst
inklusive.
Und zwar mit Rot-Weiß.
Ja.
Der Imbiss in Marxloh hat all das überlebt. Heute führen Andrea Schulte und Iris Tauber, also das sind die Enkelin von Peter Hildebrand, die Bude weiter.
Das Rezept ist, glaube ich, immer noch dasselbe, ne? Die Tradition wird durchaus fortgesetzt.
Ja, Peter Pomm servierte früher seinen eigenen Mitarbeitern in der Fleischfabrik dieses Gericht. Wurst, Tomatensauce, Curry, scharf, direkt und sind wir offen ehrlich.
Unheimlich lecker. Und in der Nazi-Zeit eben nur heimlich gebrutzelt.
Helmut, vielleicht ist das der eigentliche Kern dieser Geschichte, dass ein Gericht, das so alltäglich ist wie die Currywurst, eine Vergangenheit hat, die, wenn man ehrlich ist, alles andere als banal ist.
Das klingt jetzt schon wie ein Schluss, aber da kommt ja noch einer. Herbert Grönemeyer, der schon mit seinem Lied Bochum den Ruhrpott feierte, er legte dann nach mit Currywurst. Gehste in eine Stadt, wat macht dich da satt, ne? Currywurst. Kommst du von der Schicht, wat Schöneres gibet nicht als wie Currywurst.
Mit Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Und bisse richtig down, brauchst du was zu kauen? Ne Currywurst, Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst.
Ich hoffe, wir müssen jetzt keine GEMA-Gebühren zahlen oder so, ne?
Nein, bevor uns der Song wegträgt, müssen wir noch mal kurz innehalten.
Um zu fragen, was ist eigentlich eine Currywurst?
Mit Darm oder ohne?
Geschnitten oder doch am Stück?
Vielleicht gibt es darauf nicht die eine Antwort.
Und da wird es ja wirklich interessant. Vielleicht geht es gar nicht darum, wer als Erster eine Currywurst gemacht hat.
Sondern eher darum, wer sie geprägt hat, wer sie gebraucht hat, wer sie gegessen hat, als das Leben eben vor allem anstrengend war.
Und vielleicht konnten ja mehrere Menschen unabhängig voneinander auf die gleiche oder auf eine ähnliche Idee kommen.
Aber die früheste Belegte, die steht ganz eindeutig in Duisburg-Marxloh.
Die Enkelinnen von Peter Pomm sagen etwas sehr Kluges, also sinngemäß, es gibt 1000 Currywürste und 1000 Soßen.
Und ihre seien nicht unbedingt die beste, die schmackhafteste, sondern eben nur, Pause, die erste.
Das ist alles andere als Triumphgeheul. Das ist erstmal nur eine sachliche Feststellung.
Und deswegen klingt es für mich irgendwie auch glaubwürdig.
Bevor die Geschichte jetzt ganz zu Ende geht, muss ich dir noch eine Quizfrage stellen. Das VW-Werk in Wolfsburg verkauft ja bekanntermaßen Autos. Bei VW verkaufen sie aber auch Currywurst, und zwar in der Werkskantine. Jetzt schätz mal, wie viele Currywürste wurden im Jahr 2024 dort über den Tresen geschoben?
Ich muss mir jetzt mal eine einfache Rechenaufgabe stellen. Also sagen wir 2000 Stück am Tag mal 250 Tage, das wären 500.000.
Also 250 Arbeitstage, da denkst du, dass jedes Mal Currywurst gewissen wird. 500.000. Ich kann dir nur sagen, du irrst dich. Also das kulinarische Kultprodukt hat 2024 einen neuen Rekord aufgestellt. 8,552 Millionen Stück schlug die Service Factory von VW über interne wie externe Vertriebswege los, was immer das heißen mag, und hat damit eine neue Bestmarke erreicht.
Und ich hoffe, wir haben so viele Hörer, die wie dort Currywurst ausgegeben wird. Und
kommt ganz nah ran, ja.
Und es ist ganz verrückt, diese Zahl, die du gerade genannt hast, 8,552 Millionen, ist fast die gleiche Zahl, die VW Autos im gleichen Jahr verkaufte, eben 8,6 Millionen weltweit.
Verrückt, ja. Da fällt mir gerade ein, dass VW vor ein paar Jahren angekündigt hat, dass es in einer der Werkskantinen in Wolfsburg künftig kein Fleisch und damit natürlich auch keine Currywurst mehr geben würde.
Na, vielleicht so eine vegane Currywurst. Aber du hast wirklich ein gutes Gedächtnis. Das war im Jahr 2021 und rief sofort Gerhard Schröder auf den Plan. Und der hat eine Art Manifest für die Currywurst auf LinkedIn veröffentlicht. Und darin heißt es, ich habe es mir aufgeschrieben, unter dem Hashtag Rettet die Currywurst. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll bleiben. Wenn ich in Berlin bin, führt mich mein erster Weg meist zu einer der hervorragenden Currywurstbuden. Soweit Gerhard Schröder.
Wahrscheinlich hat er noch Homer noch eine Pulle Bier dazu gesagt. Ja, gut, dass er Berlin und nicht Moskau gesagt hat.
Wenn ihr uns jetzt hasst, esst eine drüber.
Am besten mit Pommes als kulinarischer Händedruck unter Leuten, die keine Zeit für große Worte haben.
Und mit ordentlich Soße. Geschichte muss schwimmen.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute die große Currywurst-Verschwörung. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Wir sagen danke fürs Zuhören.